Von der Erde ins All.
T-minus 15 seconds.
Ein Podcast von Daniel Finger.
10, 9.
In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
Willkommen auf der Erde.
Folge 108. Oder? Physik-Olympiade. Die meisten Menschen lieben die Olympischen Spiele. Wegen des Nervenkitzels und der sportlichen Höchstleistungen. Und vielleicht auch, weil eine oder einer von uns Gold holt. Was ich übrigens sehr interessant finde. Also wir holen dann Gold oder Silber bei den Olympischen Spielen. Und das Wir schließt ausdrücklich auch Menschen ein, deren sportliche Betätigung ausschließlich vor dem Fernseher stattfindet. Aber klar, so wurden wir auch Weltmeister. Oder Papst. Aber habt ihr schon mal von der Physik-Olympiade gehört? Nein, das ist kein Wettbewerb, bei dem Physiker sich im Stabhochsprung, 400 Meter Kraul oder Biathlon miteinander messen. Aber es sind Physiker. Und ja, sie messen sich miteinander. Ach was, ich lasse es besser Stefan Petersen erklären. Er ist Physiker am IPN, dem Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik. Und vor allem ist er der Wettbewerbsleiter der Physik-Olympiade.
Die internationale Physik-Olympiade ist eine von mehreren internationalen naturwissenschaftlichen Wettbewerben oder Wettbewerben im MINT-Bereich. Da gibt es Mathe und Informatik auch Wettbewerbe. Der Wettbewerb findet jedes Jahr statt, international, und jedes teilnehmende Land kann ein Team aus, in der Physik sind es 5 Schülerinnen und Schüler, dahin entsenden, die dann in experimentellen und theoretischen Aufgaben gegeneinander antreten und dort ausloten, wer dann am Ende die großen Edelmetallen-Medaillen in den Händen hält.
Es geht nicht um Judo oder Synchronschwimmen. Aber wie sieht so ein physikalischer Zehnkampf nun aus?
Also es gibt einen sehr breiten Stoffkatalog, der im Wesentlichen das abdeckt, was in der Schule gemacht wird und dann punktuell deutlich darüber hinausgeht. Und das ist sozusagen der Lernstoff, den man weiß, und die meisten Teilnehmenden dort vor Ort sind gut vorbereitet, indem sie vielleicht nicht seit 20 oder 30 Jahren, aber sicherlich schon seit geraumer Zeit genau diese Art von Aufgaben, die bei der Olympiade drankommen, trainieren. Es geht da oftmals um Aufgaben, die halt so ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen, wo man halt Fachbereiche, wo man nicht sofort Verbindungen sieht, miteinander verknüpfen muss und dort auch arbeiten muss.
Übrigens, keine Angst, selbst wenn ihr mit Physik in der Schule nichts anfangen konntet, bei den Aufgaben geht es nicht nur um staubtrockene Formeln. Manchmal wird das sogar richtig prickelnd. Monsieur Petersen, Sie haben doch mal eine Aufgabe gestellt, die klingt eher nach Savoir-vivre. Oder?
Die hat in Paris stattgefunden und die Ausrichter versuchen immer auch ein bisschen Lokalkolorit in ihre Aufgaben zu bringen, sind also typischerweise Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus dem Ausrichterland in der Aufgabenkommission und entwickeln die. Und im letzten Jahr in Paris gab es eine Aufgabe, wie sollte es anders sein, zu Gasbläschen in Champagner und der Entwicklung von Gasbläschen in Champagner. Also es ging um 2 Dinge. Das eine ist sozusagen, wie sich bei veränderten Druckverhältnissen so Gasbläschen entwickeln. Sie werden größer, wenn der Druck kleiner wird, so weit, so gut. Und dann gibt es aber auch Effekte, dass diese Gasbläschen sich zusammentun, weil das energetisch ein günstigerer Zustand ist. Und genau das sollte untersucht werden.
Physik im Glas, wie schön. Übrigens, die Bläschen spielen tatsächlich nicht nur für Physiker eine Rolle. Angelika Schwaff ist Rezeptentwicklerin und Food-Kolumnistin, unter anderem bei der Zeit. Sie kennt sich bestens aus mit edlen Speisen und Getränken. Wie ist das also mit den Bläschen?
Es kommt tatsächlich auf die Größe an. Kleine Bläschen sind ein Zeichen von Qualität. Je länger und sorgsamer fermentiert wird, umso kleiner sind die Perlen, die bei der Gärung entstehen. Also wer aggressiv, grob oder vielleicht noch mit künstlicher Karbonisierung arbeitet, der erhält größere Perlen.
Und nicht nur die Fermentation macht einen Unterschied, sondern auch das Glas.
Je nachdem, in welchem Glas man so einen Champagner trinkt, kann es mehr Perlen oder weniger Perlen. Es gibt bei guten Glasherstellern so eine Art Mussierpunkt, wird das genannt. Da wird im unteren Bereich des Glases innen ein bisschen die Glaswand so ein bisschen angeraut, damit die da besser hochsteigen können. Und früher hat man Champagner zum Beispiel gerne in solchen Schalen serviert. Dann verschwinden die Perlen besonders schnell. Und das ist natürlich schade. Also am besten trinkt man Champagner in sogenannten Champagnerflöten.
Und jetzt, wo wir alle Lust bekommen haben auf einen richtigen Champagner mit richtigen feinperligen Blasen, möchte ich doch wissen, ob auch die Physikoniken, also ob die Teilnehmer das Objekt der Aufgabe selbst probieren durften. Das Ganze fand ja immerhin in Paris statt. Ich habe Lasse Jungermann gefragt vom Max-Planck-Gymnasium, der immerhin den ersten Platz bei der Bundesolympiade abgeräumt hat.
Also ich war letztes Jahr, als ich bei der Internationalen Physik-Olympiade war, 17. Es stand sogar extra vorne ein Hinweis. Das hatten, glaube ich, ein anderes Team irgendwie gebeten darum, dass quasi Champagner Alkohol enthält und Alkohol nicht gut ist. Stellte extra eine Aufgabe dabei.
Verstehe. Na gut. Dann wollte ich aber vom nüchternen Physikenthusiasten doch noch wissen, wie er zur Physik-Olympiade gekommen ist.
Vorher hatte ich schon Mathe-Olympiade gemacht und so, war so mittelmäßig erfolgreich. Dann habe ich mich mit verschiedenen Wettbewerben auseinandergesetzt. Aber irgendwie war Schule trotzdem nicht so richtig spannend. Und dann habe ich das erste Mal tatsächlich bei der Astronomie- und Astrophysik-Olympiade teilgenommen und dann direkt auch im Sommer danach die Physik-Olympiade.
Und das hat ihn bis ins Nationalteam gebracht. Aber was bedeutet das eigentlich ganz konkret?
Also wir hatten auf jeden Fall erstmal intensives Online-Training. Also wir haben jede Woche einen Stapel Aufgaben gekriegt, die wir halt möglichst machen sollten und uns wöchentlich in Online-Meetings getroffen und da Sachen durchgesprochen. Und dann hatten wir auch Training in verschiedenen Orten. Also wir waren zum Beispiel in Kopenhagen mit dem dänischen Team. Letztes Jahr hatten wir sogar noch in Cambridge mit dem britischen Team Trainings. Und dann durfte ich auch tatsächlich zur Internationalen Physik-Olympiade nach Paris fahren.
Beim Wettbewerb gibt es verschiedene Vorausscheide, an denen der Physiknachwuchs sein Können beweist. Einer fand beim DLR School Lab in Göttingen statt. Stefan Petersen erklärt uns, warum die Zusammenarbeit mit dem DLR ihm so großen Spaß macht. Die beiden Partner
verbindet eine Zusammenarbeit über viele Jahre. 2008 waren wir das erste Mal dort und das sind für uns einfach ideale Bedingungen, die wir dort vorfinden. Zum einen ist es ein total attraktiver Forschungsstandort mit Untersuchungen zur Aerodynamik, zur Aeroelastik. Das sind Dinge, mit denen man als Schülerin oder Schüler ansonsten nicht so viel Kontakt bekommt in der Schule, weil das doch Themen sind, die nicht so im Fokus des klassischen Physikunterrichts stehen. Und dann sind die DLR-Schülerlabore, die School Labs, einfach genau darauf ausgerichtet, etwas mit Schülerinnen und Schülern zu machen. Wir haben einfach eine sehr gute Kooperation. Wir bringen die Aufgaben mit. Wir kümmern uns um den fachlichen Teil und das DLR ist unglaublich gut da drin, uns den Rahmenprogrammteil mitzugestalten.
Für die, die sich fragen, was ist dieses DLR School Lab eigentlich? Das erklärt uns Oliver Bogun. Er ist
Leiter vom DLR School Lab hier in Göttingen. Uns besuchen etwa 3 Schulklassen pro Woche und mit diesen Schulklassen machen wir in kleinen Gruppen ganz viele Experimente. Also wir haben Experimente zum Fliegen, zum Raketenbau, zur Windenergie, wie ein Windkanal funktioniert. Und das kombinieren wir ganz gerne mal, indem wir dann mit diesen Schulklassen auch die Forschungseinrichtung hier im DLR besuchen. Das heißt, wir gehen zu unserem großen Forschungsflugzeug, fragen da die Wissenschaftler, was machen die da eigentlich? Oder wir gehen einfach mal zu unseren Windkanälen, da können die Schülerinnen und Schüler sich auch mal richtig durchboosten lassen mit 100 Stundenkilometer Wind. Das ist ja auch unsere Aufgabe. Wir machen ja Nachwuchsförderung, so nennt sich das ja. Das heißt, wir wollen den jungen Leuten zeigen, was ist eigentlich Forschung, was ist Wissenschaft, was ist Physik. Weil viele haben so aus der Schule Physik, oh, nee, will ich nicht, das ist mir zu anstrengend, zu schwierig. Aber wenn man da mal sieht, was da eigentlich hintersteht, was man damit machen kann mit der Physik, das ist dann schon was ganz anderes. Ne? Dann macht das mittlerweile Spaß.
Viel Hightech für High Performer. Wie das wohl aussieht, wenn keine normale Schulklasse dort aufschlägt, sondern die Gehirnathleten der Physik-Olympiade.
Das ist schon eine ganz andere Liga. Wenn die hier kommen, die sind natürlich mit einer ganz anderen Motivation da und die können auch deutlich mehr als, ich sag mal, der normale Schüler oder die normale Schülerin.
Der DLR-Standort Göttingen hat einiges im Köcher, was man im Klassenzimmer nicht mal so eben nachbauen kann.
Das sind ja 50 Schülerinnen und Schüler bei der Physik-Olympiade. Die teilen wir dann auch in mehrere Gruppen auf. Das geht dann los mit der einen Gruppe, die dann erstmal anfängt zu experimentieren. Die gehen dann an den Windkanal, machen da Experimente. Die gehen an Tsunami-Kanal, machen Experimente. Gleichzeitig eine zweite Gruppe, die macht schon mal die Besichtigung der Forschungsanlagen. Und so tauschen wir dann durch, sodass jeder alles mal sieht.
Spannende Seminare gibt es ebenfalls.
Ich habe zum Beispiel jetzt in der Runde im Januar, Februar ein Seminar zur Wetter angeboten. Wie funktioniert das? Wie baut sich das auf? Wie entsteht das? Welche Wolken gibt es dort? Das habe ich dann mit denen gemacht. Parallel dazu gab es ein zweites Seminar über den Peitschenknall. Also wie funktioniert überhaupt eine Peitsche? Eine Peitsche kennt jeder und man weiß, wenn man die so schlägt, dann gibt es einen Knall. Aber warum gibt es eigentlich einen Knall? Und da kann man wirklich berechnen, wie schnell bewegt sich das Ende dieser Peitsche. Das ist im Überschallbereich nachher, also über 1000 Stundenkilometer. Deshalb durchbricht das diese Schallmauer, wie man so schön in Neudeutsch sagt. Und sowas berechnen wir dann mit denen und natürlich ganz viel Praxis. Ne? Also die dürfen dann selber mit der Peitsche mal knallen, dürfen selber die Wolken und Wetter dann auf eine Karte legen, wo was ist. Die dürfen eine Wettervorhersage machen.
Einige der Teilnehmer kamen dann eine Runde weiter. Aber nicht gewinnen war fast genauso schön. Jedenfalls für die drei jungen Menschen, die ein Praktikum im DLR gewonnen haben.
Es gibt Preisträger, die dann eine Runde weiterkommen. Die gehen dann zur weiteren Ausscheidungsrunde bis nachher zur internationalen Physik-Olympiade. Und die sind ja quasi beschäftigt, die haben Preis. Und genau die, die danach kommen, die eigentlich, ich sag mal, leer ausgehen würden, die laden wir ein zu einem Praktikum und die sind dann 14 Tage hier und können nochmal richtig intensiv dann die Forschung genießen. Die sind auch wirklich in den Forschungseinrichtungen und machen dann 14 Tage wirklich Forschung mit. Die sind mit den Wissenschaftlern zusammen, bauen dann die Experimente auch, messen mit Laserschutzbelehrung und was nicht alles, was dazugehört.
Das ist echtes Commitment. Dann habe ich Oliver Bogo noch gefragt, ob es eine Situation gibt, an die er sich besonders gern erinnert. Eine, die den Spirit der Jugendlichen so richtig auf den Punkt bringt.
Wir haben hier ein Experiment zum Mars-Rover. Da müssen die Jugendlichen ausrechnen, wie sie die Räder dieses Rovers stellen müssen, damit er eine bestimmte Kurve macht. Da ist halt so ein Felsen im Weg und da müssen die mit dem Rover rumfahren. Und dann rechnen die aus, das eine Rad muss so stehen, das andere Rad muss im anderen Winkel stehen. Da brauchen die im Allgemeinen so eine halbe Stunde für mit Sinus und Cosinus rumzurechnen. Ja, und dann kam die von der Physik-Olympiade, die war eine 10 Minuten fertig. Das ist schon irre. Also da ist doch ein sehr großer Leistungsunterschied zu sehen.
Und bitte, bevor jetzt die alten Vorurteile kommen, nach dem Motto, die Nerds machen ja den ganzen Tag nichts außer Physik, weit gefehlt. Lasse Jungermann.
Ich spiele sehr viele Brettspiele. Besonders komplexe Brettspiele machen mir sehr, sehr viel Spaß. Besonders Strategie- und Kampagnenspiele. Ich mache auch Sport. Ich mache Judo unter anderem und spiele noch Kontrabass.
Ein klares Multitalent. Die 15, die in Göttingen eine Runde weitergekommen sind, werden sich jetzt eine Woche lang noch einmal miteinander messen. Und dann geht's für die 5 Gewinner zum internationalen Wettbewerb. Ich habe Stefan Petersen gefragt, ob die Koffer schon gepackt sind und wo die nächste Reise hingeht.
Die 5, die das schaffen, haben dann dieses Jahr eine ganz besondere Reise vor sich. Es geht über den Atlantik nach Kolumbien, nach Bucaramanga. Dort findet dieses Jahr im Juli die internationale Physik-Olympiade statt.
Kolumbien? Nicht schlecht. Ich bin gespannt, worum sich dann die Aufgaben ranken. Vielleicht geht's ja um die Konsistenz von Sancocho, einem Eintopf. Ja, doch, ich habe viel Essen im Kopf. Aber auch die Frage, ob die TeilnehmerInnen von heute der Physik-Olympiade dann auch morgen treu bleiben.
Ja, tatsächlich. Also das ist schon toll zu sehen. Wir versuchen direkt nach dem Wettbewerb auch den Kontakt zu halten. Ich sprach schon davon, dass wir ehemalige einbinden in die Entwicklung der Aufgaben. Aber eigentlich muss man fairerweise sagen, wir könnten den ganzen Wettbewerb gar nicht so durchführen, wenn wir nicht ehemalige hätten, die sich auch nach dem Wettbewerb noch sehr engagieren. Wir haben in der Aufgabenentwicklung ehemalige Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die da mitmachen. Bei der Betreuung während der Auswahlrunden und der Korrektur der Klausurergebnisse sind wir darauf angewiesen. Und ehemalige haben vor vielen Jahren einen Verein gegründet, den sogenannten Orpheus-Verein, der zweimal im Jahr große Seminare anbietet für alle an der Physik-Olympiade interessierten Schülerinnen und Schüler. Da kommen ungefähr 80 bis 100 Schülerinnen und Schüler jeweils für ein Wochenende zusammen und erleben da gemeinsam Physik und erfahren, glaube ich, einfach Begeisterung für das Fach und die Beschäftigung mit dem Fach.
Da liegt der Gedanke nahe, dass solche Physik-Cracks später auch in der Branche bleiben. Oliver Bogun habe ich gefragt, ob sich in der Vergangenheit einige von Besuchern zu Kollegen gewandelt haben.
Also wir haben mehrere Physik-Olympioniken hier gehabt, die mittlerweile hier im DLR Bachelor-, Masterarbeiten, Promotionsarbeiten mittlerweile machen. Also das ist, glaube ich, mal ein schöner Erfolg. Angefangen in der Physik-Olympiade, dann sich später nach der Schule dann im DLR beworben haben, Bachelor-, Masterarbeiten, Promotionsarbeiten gemacht haben, dann auch wieder zurückgekommen sind zur Physik-Olympiade, da in den Aufgabenrunden dabei sind. Und davon haben wir, ich schätze mal, so aus dem Stand würde ich jetzt bestimmt 3, 4, 5 Studierende zusammenkriegen, die allein hier in Göttingen sind.
Stefan Petersen hat schon viele Aufgaben für den Wettbewerb entwickelt. Wie viele eigentlich?
Ich mache das jetzt ungefähr 20 Jahre. 2008, sagte ich, waren wir das erste Mal am DLR. Das war mein zweites Jahr, dass ich dabei war. Und naja, wir haben jedes Jahr in der dritten Runde so ungefähr 10 Aufgaben, in der vierten Runde ungefähr 10 Aufgaben. Dann kommen noch welche in den Vorrunden dazu. Das macht so ungefähr 35 Aufgaben. Das mache ich dann so seit 20 Jahren. So 700 Aufgaben werden es wohl gewesen sein. Da muss ich aber auch dazu sagen, die habe ja ich mir nicht alle ausgedacht, sondern wir greifen sehr viel zunächst einmal auf ein Netzwerk zurück von ehemaligen ehemaligen Teilnehmenden von engagierten Lehrkräften. Wir entwickeln zusammen mit den Aufgaben. Dafür treffen wir uns tatsächlich auch am DLR, eben weil wir uns da so wohlfühlen, und führen Aufgabenentwickler-Workshops oder Tagungen durch, um Aufgaben zu entwickeln. Und dadurch versuchen wir auch sicherzustellen, dass wir thematisch eine große Bandbreite in dem Wettbewerb an Aufgaben anbieten können.
Und was passiert sonst noch an seinem Institut, dem IPN?
Das IPN, das Institut, an dem der Wettbewerb beheimatet ist, ist das Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik, ein unsäglich langer Name. Deswegen tut es dann auch vielleicht das Akronym. Und das IPN ist eigentlich ein Institut für empirische Bildungsforschung im MINT-Bereich. Die Science-Olympiaden, das sind 6 Wettbewerbe, die wir durchführen. Das sind die Auswahlwettbewerbe zur internationalen Biologie-, Chemie- und Physik-Olympiade. Darüber hinaus ein Wettbewerbsangebot für jüngere Teilnehmende, die internationale Junior Science Olympiade bzw. den nationalen Auswahlwettbewerb dazu. Und wir haben auch einen Projektwettbewerb im Angebot, den Bundesumweltwettbewerb, der sich damit befasst, wie man Wissen über Umweltthemen in nachhaltiges Handeln überführen kann.
2 Dinge noch an dieser Stelle. Erstens, ja, Olympiade bezeichnet den Zeitraum zwischen 2 Olympischen Spielen. Weiß ich. Wissen bestimmt auch die Veranstalter der Physik-Olympiade. Und zweitens, man muss nicht ins Nationalteam wollen, um ein DLR School Lab von innen zu sehen. Wenn ihr Eltern oder Lehrer seid und denkt, sowas wäre doch was für meine Kinder oder meine Klasse, wie kommt man dann zu einem Besuch an einem der 17 über Deutschland verteilten Standorte? Oliver Bogun.
Wenn jetzt Eltern das hören und mitkriegen, die sollten dann die Lehrkräfte ansprechen, und die Lehrkräfte melden sich dann quasi bei uns, ihrer Schulklasse, an. Das geht ganz normal über die Internetseite, einfach dlr.de, und dann gibt es eine Rubrik Nachwuchsförderung, School Labs, und da findet man halt die verschiedenen Standorte, klickt man dann drauf und dann gibt es dann Anmeldeformular. Das ist eigentlich relativ einfach, das findet man relativ gut. Zum Beispiel sind wir in diesem Jahr Science Go City, das heißt, wir sind Mitte April in der Innenstadt von Göttingen. Da kann man uns dann sehen mit dem großen Windkanal. Oder wir sind auch auf der Ideenexpo in Hannover, kurz vor den Sommerferien. Da kann man natürlich dann als Familie auch wunderbar hingehen. Das ist auch kostenlos. Kann uns besuchen, kann dann natürlich auch so ein bisschen in die Forschung reinschnuppern.
Das sind tolle Angebote. Ich kann sie jedem nur empfehlen. Denn die Menschen hinter den DLR School Labs sind mit jeder Menge Herzblut dabei.
Wir freuen uns natürlich über jeden Buch, den wir haben, und ich finde es immer klasse, wenn die Schulklassen hier rausgehen, die freuen sich, und die kriegen dann nochmal einen Dank hinterher per Mail auch von den Lehrkräften, dass es denen gefallen hat. Also ich finde es für die Schulklassen klasse, wenn die was mitnehmen, was lernen. Ich finde es für uns klasse, weil wir eben merken, okay, wir machen School Labs hier, wir machen Experimente, und nach ein paar Jahren tauchen die dann wieder auf und werden bei uns dann, ich sag mal, zukünftige Wissenschaftler. Scheint irgendwie was zu bewirken, und ich finde das großartig. Ich habe einen tollen Job, spielen und basteln. Ich bin rundum glücklich.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Alle 14 Tage erscheint eine neue Episode dieser Reihe. Von der Erde ins All ist ein Podcast von Daniel Finger in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Unsere Titelmusik stammt von Klaas Müller.